ARD.
Herzlich willkommen, Kai Schmieding hier. Hat jemand Weizen oder ein Schaf für mich? Ich gebe dafür auch Holz oder Stein und dann kann ich eine Siedlung bauen. In der nächsten Runde vielleicht sogar eine Stadt, wenn ich genug Erz habe. Wenn Ihnen diese Sätze vertraut sind, dann kennen Sie das Strategiespiel Die Siedler von Catan und haben schon mal erlebt, wie man sich dabei so richtig in die Wolle kriegen kann. Wenn man so will, dann illustriert dieses Brettspiel unser heutiges Thema sehr gut. Es geht um einen Entwicklungsschub, den es um das Jahr 1200 gegeben hat, einen massiven Städteboom. Aufbruch in die moderne Zeit nennen es unsere heutigen Gäste. Sie beschreiben, wie die Städte zum Motor des Fortschritts wurden und zeichnen ein Bild, das so gar nicht zu unseren Klischees vom finsteren Mittelalter passt. Ich begrüße die Wissenschaftsjournalistin, Fernsehautorin und Publizistin Gisela Greichen, zugeschaltet aus Hamburg. Hallo.
Ja, schönen guten Morgen.
Und ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Matthias Wemhoff, Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte in Berlin und auch Landesarchäologe von Berlin. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Guten Morgen aus Berlin.
Gründerzeit 1200, wie das Mittelalter unsere Städte erfand, ist der Titel des Buches. Wie wurden aus Städten Orte eigenverantwortlicher Mitbestimmung? Was haben Rathäuser und Marktplätze damit zu tun? Welche Rolle spielten schon früh urbaner Fortschritt in Technik und Medizin und das, was wir heute Umweltschutz und Stadtmanagement oder auch Stadtmarketing nennen? Und was können wir möglicherweise für die Lösung aktueller Probleme auch aus dieser Zeit ableiten? Das sind zentrale Fragen der kommenden 55 Minuten. Frau Greichen, wann haben Sie das letzte Mal sich das richtig drüber geärgert, dass beim Siedlerspiel keiner mit Ihnen tauschen wollte und die Erträge mangels Würfelglück konstant gering geblieben sind?
Das ist gar nicht so lange her. Immer wenn ich bei Herrn Wemhoff in Berlin bin, also in Potsdam bin, dann sehe ich, da hat er mehrere Pakete gleich der verschiedenen Ausgaben vom Siedler von Catan. Und das ist natürlich tatsächlich, wie Sie gerade sagten, das betrifft schon das Buch und betrifft schon den Ausgang, weil dieser Städteboom, dem ging ja was voraus. Wir hatten ja nördlich der Alpen nach dem Niedergang des Römischen Reiches eine enorme Bevölkerungsreduzierung von 15 Millionen in Gallien und Germanien, von 15 Millionen auf 6 Millionen. Das muss man sich vorstellen, weniger als die Hälfte. Und die Natur holte sich das Land wieder zurück, was das Römische Imperium ja auch sehr ausgenutzt hatte. Denken Sie alleine in Trier, die Thermen. Man hatte schließlich im ganzen Moseltal, hatten sie überhaupt keinen Baum mehr. Da mussten die Bäume zum Heizung der Thermen jeden Tag ein ganzes Wäldchen verschwand, mussten sie aus dem Schwarzwald holen. Also die Siedler von Catan ist so dieses typische Spiel, was in dieser Zeit der unberührten Natur, man versuchte eine Zivilisation zu bauen. Und inzwischen werden ja ganz neue Ausgaben des Spiels, wo eben Umweltfrevel eben auch bestraft wird. Ja. Und das ist ein ganz neuer Aspekt, den wir auch in dem Buch ansprechen.
Herr Wemhoff, Frau Greichen sagt, Sie haben gleich mehrere Versionen von dem Spiel zu Hause bei sich.
Ja, natürlich. Also das ist eines unserer Hauptfamilienspiele und sag ich mal, das ist auch unsere Kinder, die inzwischen nicht mehr bei uns wohnen, auch übergegangen. Und sobald die da sind, holen wir Siedler raus und machen zumindest mal ein Match in der Richtung. Und das ist schon ziemlich faszinierend.
Rund 200 alte Städte aus römischer und karolingischer Zeit verzeichnete das damalige Deutsche Reich. Lese ich bei Ihnen, zwischen 1150 und 1250 gab es dann eine Art Boom. Es entstanden 1000 neue Städte ungefähr. Gibt es einen zentralen Auslöser dieser Entwicklung?
Also ganz sicher auch die Warmzeit. Wir hatten ja große Zivilisationen, entstehen ja oft, wenn wir Warmzeiten haben. Das muss man leider sagen. Das sind sowohl in Ägypten die Pharaonenzeiten als auch das Römische Imperium. Wir hatten aber auch, so um 1100 begann das dann, hatten wir eben auch das berühmte mittelalterliche Wärmeoptimum. Das heißt, wir hatten plötzlich Temperaturen dort, plötzlich nicht, sondern langsam Temperaturen dort, wie wir sie wie sie uns vorhergesagt werden. Das heißt also, wir hatten plötzlich Ernteüberschüsse, wir hatten keine Hungersnöte, wir hatten keine Kindersterblichkeit, zumindest alles sehr viel weniger. Und dadurch hatten wir durch diese enormen Ernteüberschüsse, weil natürlich wurden dafür auch Wälder gerodet und alles wurde dann Agrarland, durch diese enormen Ernteüberschüsse konnte man eben auch andere ernähren, nämlich die Stadtbewohner. Aber das ist nicht der einzige Grund und Matthias, du hast die anderen Gründe.
Ja, es ist eine ganze wirklich ein Bündel von Gründen, die zu diesem Boom führen. In gewisser Weise, die Zeit war einfach auch reif dafür. Also das bisherige System von Städten, die überwiegend kirchlich geprägt sind, die Bischofssitze sind, und dann einer landwirtschaftlichen Struktur. Das wurde den Anforderungen der Epoche einfach gar nicht mehr gerecht. Also der Handel, man kann schon sagen, der Welthandel hatte sich enorm entwickelt. Man muss nur auf Italien schauen, was da schon möglich war. Neue Kräfte dominierten das Spiel, dazu gehören die Kaufleute. Und die brauchten auch Orte, an denen sie ihrem Geschäft nachgehen konnten, an denen auch die Handwerker tätig sein konnten. Und das konnten die bisherigen Dörfer nicht sein. Also insofern, man brauchte etwas Neues und diese Idee kam und sie setzte sich mit unglaublicher Geschwindigkeit durch.
Wer hat denn konkret diese Gründung dann vorangetrieben, mal ganz einfach gefragt? Waren das dann irgendwelche Grafen, Landesherren, die gesagt haben, ich möchte jetzt diese Stadt gründen?
Also wir zeigen das ganz schön am Beispiel von Freiburg im Breisgau. Das ist so die erste Gründung, wo dann praktisch der Landesherr entscheidet, jetzt baue ich eine Stadt. Das ist der entscheidende Punkt. Es ist ja eigentlich ein königliches Privileg, eine Stadt zu gründen. Es war sehr stark mit den Bischofssitzen verbunden. Und auf einmal ist das eine Entwicklung, die dann relativ schnell auf die einzelnen Landesherren übergeht. Und die stehen miteinander im Wettbewerb. Und damit ist eigentlich der Knoten geplatzt. Also musste sozusagen diese Verschiebung des Rechtes, eine Stadt zu bauen, erstmal passieren.
Auch aus strategischen Gründen, auch aus Gründen des Kommerzes, wie Sie dann auch im Buch ausführen und wie wir später noch erfahren werden. Jetzt hat Frau Greichen eben das Thema Klimawandel genannt. In Ostpreußen und England wurde Wein angebaut, schreiben Sie, Riesling geht die an den Hängen des Oslofjords, in Köln reifen Feigen. Jetzt könnte man auf die Idee kommen zu sagen, lass uns doch auf den Klimawandel freuen, wenn der solchen Fortschritt mit sich bringt. Aber auch da sind Sie im Buch sehr, sehr vorsichtig. Also das kann man mit heute nicht vergleichen, oder?
Das kann man auf keinen Fall mit heute vergleichen. Natürlich, die Klimaleugner nutzen natürlich das aus. Die nutzen diese Warmzeit um 1200 aus. Sie sagen, was wollt ihr? Damals waren die Gletscher sehr viel mehr geschmolzen als heute. Das weiß man deswegen, weil unter den geschmolzenen Gletschern, auch im Voralpenland, kommen Baumstümpfe und Ackerflächen zutage. Also kann man wunderbar sagen, Leute, damals waren die Gletscher viel mehr geschmolzen. In Grönland war alles wunderbar Land. Da konnte man die Leute noch in der Erde besiedeln, was wir lange nicht mehr können. Aber man kann es nicht benutzen. Man kann, das ist kein Argument der Klimaleugner, was wirklich zieht, weil damals hatten wir 400 Millionen geschätzt natürlich Erdbevölkerung. Heute gehen wir auf die 9 Milliarden zu. Man muss sich das vorstellen. 400 Millionen zu 9 Milliarden Menschen, die alle CO2 und so weiter ausstoßen. Und es war damals nicht global. Es war zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten, wo es so warm war. Hatte natürlich auch den Nachteil, dass wir bis Schottland die Malaria hatten durch die Anopheles-Mücke. Aber Sie können dieses Argument eben nicht als Klimaleugner benutzen. Das stimmt nicht.
Wir hören eine erste Hörerfrage.
Meines Wissens nach hatte Rom zur Zeit von Christi Geburt ca. 1 Million Einwohner. Zur Zeit von Martin Luther dagegen waren es nur ungefähr 40.000. Stimmt das? Und wenn ja, wie kam es zu diesem gewaltigen Bevölkerungsrückgang?
Also die Zahl stimmt auch nicht ganz. Allein Köln hatte um 1200 schon 40.000. Tatsächlich, wie ich gerade schon sagte, nehmen wir das Beispiel Trier von mehreren zigtausend auf ein paar hundert Menschen herunter. Das war die Völkerwanderungszeit. Es war aber auch eine kleine Eiszeit, die nach dem Untergang des Römischen Reiches war und was tatsächlich die Gebiete nördlich der Alpen auch tatsächlich entvölkerten.
In der Zeit um 1200 war das dann auch die Zeit, in der sich dieses Wort Stadt durchsetzte? Vorher nutzte man ja eher das Wort Burg, habe ich bei Ihnen gelernt.
Ja, und vom Burg kommt ja auch der Begriff Bürger.
Ich würde gerne wissen, woher die Selbstverwaltung der mittelalterlichen Städte gekommen ist und ob es übertrieben ist zu sagen, die mittelalterlichen Städte sind die Keimzelle der modernen Demokratie gewesen. Also beispielsweise bei der Wahl des Bürgermeisters etc. Und das wurde dann sozusagen vielleicht auf nationaler Ebene ausgebaut.
Frau Greichen.
Ja, das kann man auf jeden Fall, kann man das sagen, weil die Ratsherren, es wurde der Rat gewählt, es gab es drin und draußen, getrennt durch die Stadtmauer. Und drin war man eine Gemeinschaft, die zusammen für die Verteidigung, für den Bau der Mauer, für die Gesetzgebung. Es war ja ganz wichtig, dass die Städte vom König oder Bischof auch die Blutsgerichtsbarkeit, also die Todesstrafe, die Gesetzgebung bekamen. Öffentlich wurden die Gerichtsverhandlungen aufgehalten vor dem Rathaus. Man hatte einen Rat, Rathaus, man hatte einen Rat, der gewählt wurde, auch ein Rat, in dem dann später auch die Leiter der Zünfte, also der Handwerker, dabei sein durften. Es war das, was wir ja auch sagen, es war wirklich der Beginn der Modernen. Man kann sagen, es war fast eine bürgerliche Revolution, wie wir sie ja dann fast ein halbes Jahrtausend später in Frankreich ja erst erleben. Es war die erste europäische Revolution, das kann man schon so sagen.
Und der Motor, sozusagen die Triebfeder dafür, war einfach die Frage, wir brauchen hier in unserer Stadt Regeln, damit der Kommerz funktioniert und damit wir friedlich zusammenleben können. War das der Hauptgrund dafür, dass das überhaupt entstanden ist?
Friedliche Zusammenleben war das Allerwichtigste. Es gab ja auch ganz strenge Regeln. Es war ja ein Pull-Effekt durch den Begriff Stadtluft macht frei. Es kamen also die Menschen, die waren frei nach einem Jahr und einem Tag. Sie waren keine Hörigen, sie waren keine Leibeigenen mehr. Und da mussten Regeln her. Also zum Beispiel gibt es den Satz, also lotteriges Volk lassen wir hier nicht rein. Es war Waffenverbot und durfte kein Messer mit sich herumtragen. Man achtete sehr darauf, dass Frieden herrschte, dass eine Gemeinschaft herrschte, dass man zusammenhielt. Das, was man sich manchmal heute wünschen würde.
Herr Wemhoff, Bürgerrechte standen aber nur bestimmten Menschen dann auch zu in der Stadt.
Ja, genau. Es sind diejenigen, die dann auch wirklich in der Stadt wohnen und in der Stadt tätig werden, die bekommen letztlich das Bürgerrecht. Die sind in der Stadt tätig. Aber es gibt natürlich auch die Personen, die dann den Rat wählen. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Also sind nicht alle ratsfähig, es sind nicht alle dafür tätig.
Wir verstehen Sie jetzt viel besser, dass die Information zwischendurch, also wem jetzt zum Beispiel die Flucht vom Land in die Stadt gelungen ist und wer nach einem Jahr und Tag nicht von seinem Besitzer gefasst war, schreiben Sie, wurde vom Hörigen zum Freien. Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Wie ist das abgelaufen?
Ja, der ist dann einfach in der Stadt da und kann praktisch über sich selbst bestimmen. Das ist ja eine enorme Veränderung. Man muss sich das vorstellen. Vorher diese Lehnsgebundenheit, die ja auf dem Land ewig lange anhält. Die Bauernbefreiung kommt ja erst unglaublich spät. Und jetzt ist jemand in der Stadt und kann entscheiden, geht er irgendwo in die Lehre? Lernt er einen Beruf? Heiratet er praktisch, wen er möchte innerhalb seiner Möglichkeiten? Und das ist natürlich eine extreme Veränderung. Also ich stelle mir das immer so vor, da ist einer, der ist nachgeborener Sohn auf einem Bauernhof, der hat eigentlich nur die Chance, Knecht bei seinem Bruder zu werden oder in der Stadt was Neues zu probieren.
Aber missliebige Fremde, die nichts zum Gemeinwesen beigetragen haben, die wurden dann auch relativ rasch und brutal auch wieder aus der Stadt rausgejagt, oder?
Auch das gibt's natürlich, ja.
Oder gar nicht erst reingelassen.
Wir hören eine nächste Frage.
Wieso überdauern die Bauwerke des Mittelalters die der Neuzeit?
Also das ist eine total spannende Frage. Wenn man sich anschaut, wie im Mittelalter gebaut wurde, das ist Wahnsinn. Diese großen Kirchen, diese großen Kathedralen, diese Stadtmauern, diese Rathäuser. Es ist einfach eine echte Boomzeit. Und oft werden die Kirchen, kaum sind sie fertig, ja wieder erneuert und noch größer. Die Kathedralen entstehen. Also es ist auch unglaublich Potenzial und Geld da und Mut da, in die Zukunft zu investieren. Und gleichzeitig muss man sehen, danach kommen dann auch Zeiten im 14. Jahrhundert mit der Pest und so weiter, wo es ein bisschen schwieriger wurde. Wir haben im 15. Jahrhundert nochmal eine Boomzeit. Aber im Prinzip reicht die Infrastruktur, die dann in dieser Zeit geschaffen wurde, aus oft bis ins 18. Jahrhundert. Also ganz viele Städte haben ihre im 12., 13. Jahrhundert festgelegten Mauern nie überwunden bis ins 19. Jahrhundert.
Und die Straßenzüge, die ist ja zum Teil sind die ja bis heute. Also ich lebe ja in Hamburg und jeder kennt den Jungfernstieg. Der Jungfernstieg, das war ein Damm, der wurde um 1200 aufgerichtet, um die Alster zu stauen. Also was wir heute sehen als Binnen- und Außenalster, das ist gestaut worden, um die Getreidemühlen damit zu betreiben. Also auch, wenn wir auf den Jungfernstieg gehen, das ist um 1200 entstanden. Wir gehen durch die Straßen, wie sie vor 800 Jahren gebaut worden sind.
Jetzt sprach der Hörer eben diese großartigen Bauwerke an. Wir denken vielleicht an gotische Kirchen, die so nach oben streben. Martin Rees fragt uns dazu. Bereits jedem einigermaßen geschichtlich bewanderten Menschen, aber auch vielen Laien ist bekannt, dass die Kunst, eine Kathedrale zu bauen, im Mittelalter ein Highlight war. Nicht nur der Architektur, sondern auch der Kunst, der Mathematik, Physik und so weiter. Ist es eine selektive Wahrnehmung, dass wir nur bestimmte Teile einer Epoche herauspicken, um sie entweder für besonders gut oder für besonders schlecht exemplarisch einzuordnen?
Also da sind wir ja praktisch im Bild der Epoche von damals. Für die ist die Kirche natürlich auch der wichtigste Ort. Also das ist der Ort, an dem sich das Wachstum der Stadt, die Macht der Stadt auch zeigt. Man kann das wunderbar in Lübeck entwickeln. Ich zeige das im Vergleich zwischen der Marienkirche in Lübeck und dem Dom. Also die Marienkirche wurde von den Kaufleuten finanziert und ständig verändert, vergrößert, die neuesten Formen der französischen Hochgotik aufgenommen. Und da sieht man, das ist Identifikationspunkt. Also insofern schauen wir ein bisschen noch mit diesen mittelalterlichen Augen auf die Stadt, ohne zu vernachlässigen, dass diese Kirchen ja umgeben sind von einer ganzen Menge großer öffentlicher Gebäude. Also diese Fixierung auf Rathäuser, das kommt ja auch schon im 13. Jahrhundert auf, dass man Festhäuser, Ratshäuser braucht. Die Rathäuser sind nicht nur Sitz des Rates, das sind große Festhallen, das sind auch Markthallen. Es gibt eine Vielzahl von öffentlichen Gebäuden, es gibt die großen Plätze, es gibt die Mauern und es gibt natürlich auch prächtige Häuser, die letztlich auch mit Blick auf die Fassade und die Außenwirkung errichtet werden.
Dass man überhaupt in der Lage war, solche Kathedralen zu errichten, das hing ja auch mit dem Fortschritt zusammen, den die Mathematik gemacht hat. Sie schreiben, mit den arabischen Ziffern kam die Null und machte schwierige Berechnungen möglich. Also das war ja die Grundlage auch davon, dieser Fortschritt.
Wir haben überhaupt eine Epoche des enormen technischen Fortschritts. Es wurde das Uhrwerk erfunden. Plötzlich konnte man nicht mehr sagen, ja, ich wusste nicht, wie spät es war, wenn man zu spät kam. Man wusste genau, wann wurde die Stadttoren geschlossen.
Das fängt der Stress
an. Ja. Also man hatte plötzlich eine genaue, von den Turmuhren wurden dann die Glocken geläutet und ging ja ursprünglich noch vom Geläut her, deswegen ja auch im Englischen die Uhr Glock und so. Ich möchte auch noch was zu den Kathedralen sagen, was ich persönlich total faszinierend fand. Die Leute, die das in die Hand nahmen, die wussten genau, sie werden die Fertigstellung nicht mehr erleben. Das finde ich so faszinierend, dieser Mut, dieser Aufbruchsgeist, den ich heute manchmal wirklich vermisse, dass man was in die Hand nimmt, wo man weiß, dass dauert, meine Enkel werden wahrscheinlich noch nicht mal die Fertigstellung erleben. Aber es ist nötig, notwendig, es muss sein, es ist toll und super. Aber das ist einfach das Faszinierende dieser Zeit und natürlich eben der technische Fortschritt, der auf verschiedenen Gebieten sehr viel ermöglichte.
Und das ist ja nicht nur der technische Fortschritt, das ist das Wunderbare ja, dass praktisch die religiöse Vorstellung, der technische Fortschritt, Bildung und so weiter, alles zusammengeht. Also Wissenschaft, Naturwissenschaft ist deswegen auch so an den Universitäten damals verfolgt worden, weil es heißt, ich kann hinter der Schöpfung den göttlichen Schöpfer verstehen. Und der hat die Welt nach Maß und Zahl erschaffen. Also muss ich Maß und Zahl der Welt ergründen. Und da bin ich dann eigentlich dabei, dass ich als Zielpunkt die Vision aus der geheimen Offenbarung habe, das himmlische Jerusalem, das nach Maß und Zahl errichtet ist. Also das ist auch eine Stadt. Das Endziel, das Paradies ist eine Stadt. Und das ist jedem damals bewusst. Insofern ist das eine göttlich legitimierte Form, in der ich mein Leben dort entwickle.
Gisela Greichen und Matthias Wemhoff sind heute Morgen unsere Gäste. Ihr Buch trägt den Titel Gründerzeit 1200, wie das Mittelalter unsere Städte erfand. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
Frauen hatten in vielen Teilen der Gesellschaft eine weit höhere soziale Stellung als heute. Das änderte sich im Hochmittelalter. Katholische Kirche, aber auch Judentum verbannten Frauen mehr und mehr aus der Öffentlichkeit. Im 14. Jahrhundert jedoch tauchen viele Geschäftsfrauen wieder an prominenter Stelle in den Gemeinden auf. So sind beispielsweise eine Reihe mächtiger Bankerinnen volksgeschichtlich überliefert. Und nun zu meiner Frage. War die Religion zur damaligen Zeit die einzige bzw. die wesentliche Strömung, über die man die Rechte der Frau zu beschränken versuchte? Oder gab es noch andere Strömungen?
Also ich zur Religion komme, wo Matthias, glaube ich, was zu sagen kann. Wir müssen festhalten, dass das schon doch im 13. Jahrhundert losging. Frauen konnten, wenn sie geflohen waren, zum Beispiel als Magd, als Hörige in der Stadt, konnten auch die Frauen einen Lehrberuf annehmen. Sie konnten es zum Meister aus eigenem Recht bringen. Also nicht nur die Meisterin, die dann als Witwe mit einem Gesellen nach dem Tod des Mannes das Gewerk weiterführte. Nein, sie konnten aus eigener Kraft konnten sie Meister werden. Sie waren zum Teil in Köln, hatten wir eine Zunft, die nur aus Frauen, aus Meistern bestand, Meisterinnen bestand. Und sie hatten einen enormen Einfluss ihrer Freiheit. Sie waren Händler, Kaufleute, hatten wie gesagt ihre eigenen Zünfte. Natürlich spielte dann die Kirche eine Rolle. Matthias, da kannst du sicher mehr zu sagen.
Ja, es ist eine doppeldeutige Rolle, nicht? Zunächst mal ist das Christentum ja eine Religion, die praktisch beiden Geschlechtern gleiche Möglichkeiten gibt. Und das ist etwas, was wir hinterher ziemlich vergessen haben. Und das sind eigentlich oft spätmittelalterliche Entwicklungen, die da liegen. Also um 1200 sieht das oft anders aus. Ich habe mich intensiv mit Herford beschäftigt. Da ist die Äbtissin des Reichsstifts die mit Abstand mächtigste Frau mit bischofsgleichen Rechten. Und Gisela hat schon gesagt, was in den Städten alles passiert. Also es ist gar nicht so sehr unbedingt eine zunächst kirchliche Rückdrängung der Frau. Da kommen viele Entwicklungen zusammen, die dann ein bisschen später so richtig greifen. Und ist auch spannend. Wir versuchen zum Beispiel auch besondere Entwicklungen bei den Frauen zu fassen, zum Beispiel das Beginenwesen. Das ist ja eine Massenbewegung in der Zeit und das sind überwiegend sehr selbstständige Frauen, die praktisch ein selbstbestimmtes Leben, ohne verheiratet zu sein, führen wollen, die geschäftlich tätig sind und damit auch einen krassen Gegenentwurf zu vielen religiösen Männergemeinschaften bilden. Die werden dann hinterher ausgeschaltet in gewisser Weise.
Na, man kann sagen, dass unsere Mütter und Großmütter bei Weitem nicht die Rechte hatten wie eine Meisterin im 13. Jahrhundert.
Das finde ich wirklich bemerkenswert.
Weil also Sie müssen sich vorstellen, das ist in die Frauen, wann bekamen sie das Wahlrecht, wann durften sie selber Geschäfte machen? Sie mussten bis weit in die 50er Jahre ihren Mann fragen, ob sie einen Beruf ergreifen durften. Und dann der Mann bestimmte dann, aber sie durften den Beruf nur ergreifen, wenn das Familienleben, also die Sorge um Mann und Kinder, Küche und so weiter, nicht zu kurz kam. Ob es aber zu kurz kam, bestimmte der Mann bis in die 60er Jahre in Deutschland.
Also es ist eine Phase der relativen Gleichberechtigung und Selbstständigkeit der Frauen, die Sie beschreiben. Klingt alles sehr fortschrittlich. Die Rolle, die sie da in den Städten spielen durften, die Frauen, man staunt wirklich. Und das ist wirklich dann auch ganz konkret der Unterschied zum Leben auf dem Lande, sage ich jetzt mal. Das war noch ein ganz anderes Frauenbild, meinetwegen, was dann da herrschte.
Ja, man muss nicht nur eins deutlich machen, in allen Bereichen, ob auf dem Land oder auf der Stadt, arbeitete die Frau extrem mit. Also diese Konzentration auf Familie, das ist etwas viel, viel Späteres.
Wir hören eine nächste Frage.
Deutschland gibt es ja jede Menge denkmalgeschützter Bauten. Lässt sich ungefähr beziffern, wie viele davon aus dem Mittelalter stammen?
Da habe ich jetzt keine Zahlen vor Augen, obwohl ich natürlich in der Denkmalpflege viel tätig bin. Aber der Denkmalbegriff hat sich in der letzten Zeit erweitert. Also gerade die jüngeren Epochen spielen jetzt auch eine größere Rolle des 19. und des 20. Jahrhunderts. Aber der Kern und die Bedeutung der Entwicklung von Denkmalpflege geht natürlich darauf zurück, dass man in der Industrialisierung, in der Veränderung des 19. Jahrhunderts, in der neuen Priorisierung für den Verkehr auf einmal erkannte, man muss jetzt die mittelalterlichen Strukturen schützen, sonst sind sie weg. Also das ist natürlich eine Phase, in der baulich ganz viele Städte umgeformt wurden. Und deswegen ist das auch der Beginn, in dem der Denkmalschutzgedanke aufblüht mit Ferdinand von Quast und anderen.
Die Stadt war, schreiben Sie, keine mittelalterliche Erfindung. Es war eher eine Art Aufholjagd, was wir erlebt haben. Deutschland war eher spät dran mit der Entwicklung des Urbanen. Dazu passt die Frage von Klaus Spiegel. Er schreibt, als größte deutsche Stadt im Mittelalter gilt Köln mit im Spätmittelalter bis zu 40.000 Einwohnern. Offensichtlich waren die Städte in Südeuropa weitaus größer. So findet man für Palermo, schreibt Klaus Spiegel, Angaben von bis zu 200.000 Einwohnern, für Cordoba sogar bis zu 800.000 Einwohnern. Wie belastbar sind diese Zahlen oder handelt es sich um reine Fantasieprodukte? Und dann schließt er noch an, was war im Mittelalter die größte Stadt Europas? Also erstmal die Frage, wie belastbar sind diese Zahlen?
Also aus meiner Sicht ist das sehr schwer zu beurteilen. Also ich müsste da, Palermo kann ich jetzt nicht sagen, ob das wirklich so real ist. Wir tun uns auch schwer mit den Schatzzahlen der Städte in Deutschland, weil wir ja immer nur beschränkte schriftliche Quellen dafür haben. In Köln gibt es relativ viele, aber wir fassen zum Beispiel nicht, wie viele Leute leben denn tatsächlich in einem Haus. Also sind das jetzt nur der Hausherr mit seiner Familie oder leben da noch 10 Leute mit, die irgendwelche Dienste dort machen und im Haus untergebracht sind. Also es ist ganz oft so, dass in vielen Bereichen, ich habe das mal bei Klöstern um 1800 erforscht, das erste Mal in den preußischen Quellen dann überhaupt auftauchen, wie viele Leute da tatsächlich leben, von denen wir uns vorher gar keine Vorstellung machen, weil sie im Schriftlichen nicht auftauchen.
Und die Frage nach der größten Stadt Europas im Mittelalter?
Also Paris ist schon verdammt viel los in der Zeit.
Er nennt dann hier auch noch Konstantinopel als Möglichkeit. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so ganz genau zu umreißen. Wir haben ja alle bestimmte Klischeebilder auf jeden Fall im Kopf, vielleicht sogar in der Nase, wenn wir an das Mittelalter denken, an eine schmutzstarrende, stinkende Stadt. Sie schreiben aber, wenn wir uns jetzt konkret mal vorstellen, wie sah das damals aus, dass dieses Bild stimmt, aber auf der anderen Seite auch so gar nicht stimmt. Inwiefern?
Also man begann schon erste Umweltmaßnahmen. Es ging damit los. Wir alle haben ja dieses Bild im Kopf, dass man durch schlammige, dreckige Straßen warten musste. Man schnallte sich unter seine Schuhe dicke Holzsohlen, um da überhaupt durchzukommen. Ganz sicher war das auch, weil sie waren ja noch nicht gepflastert. Es begann in Paris, ja noch etwa 100 Jahre später, die ersten Pflasterungen der Straße. Und dann musste man immer aufpassen, dass aus dem Stockwerk oben drüber nicht schwungvoll ein Nachttopf ausgeleert wurde und mir auf den Kopf damit dem Inhalt prasselte. Dieses letztere Bild stimmt so nicht. Man hat sehr früh hinter den Haus eine Grube ausgehoben, eine Toilette ausgehoben. Das Entscheidende war, dass man wirklich dort auch das alles verrichtete, was zu verrichten war, und dass aber eben auch sehr viel in diese Gruben, in diese Abortgruben hineingelangte, was für die Archäologen also ganz wunderbar ist, weil da alles schön dicht abgeschlossen ist und alles schön feucht noch ist, und da findet man also ganz wunderbare Dinge, von denen man heute sehr viel noch erfahren und lernen kann. Da gibt es herrliche Beispiele. Mhm. Die Gerbereien hat man an den Stadtrand versetzt, um diese Gerüche nicht zu haben. Also man begann schon ein Hauch von Umweltschutz war absolut schon da vorhanden, und es roch nicht ganz so schlimm, wie wir es uns vorstellen.
Und ich glaube, es war viel, viel bunter und viel farbiger. Wir müssen uns von diesen Mittelalter-Klischees des grauen, sackleinen, gehuschten Menschen, der da durch dreckige Straßen schleicht, unbedingt befreien. Also wenn ich in die Kloaken schaue, und das tun wir Archäologen ja in ganz vielen Städten immer wieder, dann findet man dort auch viele Stoffe, die in letzter Verwendung ihre Nutzung quasi als Toilettenpapier hatten. Und das sind zum Teil prächtige Stoffe, das sind seidengewirkte Stoffe, das sind farbige Stoffe, aufwendig gewebt. Und da kann man sich vorstellen, wie bunt gewandelt die Menschen damals rumliefen. Und wenn wir uns bestimmte Bilder angucken, wir haben im Buch Abbildungen aus dem Herforder Rechtsbuch, da sieht man, es sind wirklich knallig bunte Gewänder, in denen die Menschen sich darstellen lassen. Und das entspricht auch dem Wunsch der Zeit. Also die Stadt ist bunt, die Kleidung ist bunt, die Kleidung ist auffällig zum großen Teil. Kleidervorschriften kommen dann oft erst viel später. Und die Häuser sind auch farbig gestaltet, und also es ist überhaupt nichts mit diesem Schwarz-Weiß-Klischee.
Und man wusste gut zu essen. Wir haben ja auch ganz wunderbar, dass wir wissen, was alles Mögliche an Gewürzen heraus.
Da wollte ich gerade drauf raus. Herr Wemhoff, für Sie sind ja also sozusagen die Hinterlassenschaften der Menschen von vor 800 Jahren, das haben Sie ja angedeutet, auch wahre Fundgruben. Also Sie sagen, also man weiß, was die Menschen getragen haben, aber man weiß auch dadurch, dass man in diesen Latrinen sozusagen die Hinterlassenschaften heute noch untersuchen kann, was die Menschen gegessen haben. Wie funktioniert das?
Ja, und die Ergebnisse sind total spektakulär. In unserem Buch haben wir praktisch die aktuellen Forschungsergebnisse sowohl zum Werden der Städte als auch aus den Kloaken und zum Leben in den Städten zusammengetragen. Und da hat sich natürlich die Möglichkeit durch die Anwendung neuester naturwissenschaftlicher Forschungsmethoden extrem verändert. Was wir jetzt alles mit der Genetik machen können, auf einmal kriegt man raus, nicht nur bei den herausgesiebten kleinen Körnchen, wo man dann wusste, okay, das kann der Kern von der und der Pflanze sein. Auf einmal habe ich das ganze Bild. Und die Lübecker Kollegen sagen, in den Kloaken, die haben im Haushalt Paradieskörner, Galgant, Burago, Zimt, Koriander, Zitronen, Safran, Kreuzkümmel, Kurkuma, Datteln, Feigen, Pflaumen, Mandeln, Muskatnuss, Nade, Oliven, Ölbaumgewächse, Trauben, Pfeffer und Ingwer gehabt. Und das fast in jedem Haushalt. Also da stehen wir, wenn wir mal ganz stolz sind, mit irgendwelchen exotischen Gewürzen ziemlich schwach da. Und man sieht auf einmal dieses Mittelalter, das ist international vernetzt. Also die westindischen Gewürzinseln, die waren angebunden an diesen Handeln, und man hat das einfach absolut gerne genutzt.
Also Sie können auch sozusagen mit dieser Forschung heute sagen, in welchem Radius sich die Menschen bewegt haben, die dort gelebt haben.
Also es gibt eine ganz, ganz spannende Sache in Lübeck, Dirk Rieger und Kollegen, die erforschen das gerade. Und da geht es um die Bandwürmer. Also Würmer waren viel, viel verbreiteter, als wir uns das heute vorstellen. Und so ein bis zu 20 Meter langer Bandwurm, der wohnte in ziemlich vielen Gedärmen. Und diese Bandwürmer haben Besonderheit, dass sie sich genetisch ziemlich schnell fortentwickeln. Das ist also im Prinzip ein typisches Lübecker Bandwurmgenom gibt, was da in der Population Nürnberg dann verbreitet war. Und das sah in anderen Städten ganz anders aus. Und die Datenbanken werden immer größer. Und jetzt ist das erste Lübecker Bandwurmgenom in einer Kloake in Bristol gefunden worden. Also da kann man jetzt ziemlich sicher sein, dass ein Lübecker Kaufmann dorthin gereist ist und dort das Klo benutzt hat. Hm.
Frau Garchen, Sie wollten eben auch noch was hinzufügen?
Wozu hinzufügen?
Zu dieser Forschung, was die Menschen gegessen haben, wie das da damals aussah. Ja.
Genau diese Bandwurmgeschichte. Die finde ich so wahnsinnig spannend. Wobei wir natürlich nicht wissen, war das jetzt ein Lübecker Kaufmann, der zu Geschäften, wie man so schön sagt, in Bristol war? Oder war es ein Bristoler Kaufmann, der in Lübeck war und sich dort angesteckt hatte und zurückkam? Das wissen wir natürlich nicht. Aber wir wissen natürlich daher über Handelswege sehr genau Bescheid. Und ich meine, man muss sich auch klar machen, es ist überschaubar, die Mengen, die wir an schriftlichen Überlieferungen haben. Wir können, das Entscheidende ist wirklich, glaube ich, dass wir, was wir jetzt noch herausbekommen an neuen, finden die Archäologen, Archäologen wie Professor Wemhoff heraus, und sie lieben es, durch Kloaken zu stampfen. Ich weiß es.
Also, das ist auch sehr beeindruckend.
In Gummistiefeln, natürlich.
Sehr beeindruckend. Also, wir lernen daraus, die Wissenschaft ändert sich auch dadurch. Also, vorher hat man eher von den Historikern etwas über die Städte erfahren. Jetzt erfährt man mehr und mehr auch von den Archäologen, die im Bodenarchiv forschen.
Fast nur noch, weil die Schriftquellen, es ist ja selten, dass man hier und da vielleicht nochmal eine versteckte Schriftquelle findet. Aber die Archäologie hat ja auch ganz modernere Methoden als noch vor 20, 30 Jahren. Und das ist das Faszinierende.
Wir haben viele weitere Hörerfragen. Wollen wir eine nächste hören?
Mich würde interessieren, ob es früher eine Begrenzung der Wälderrodung gab, zum Beispiel aus Umweltschutzgründen. Wenn ja, wurde es geahndet und wie wurde es bestraft bei Zuwiderhandlung?
Oh ja, das wurde sehr geahndet und sehr bestraft. Wir haben zum Beispiel vom Bischof von Salzburg, gibt es, wer eine Eiche fällt, der kriegt selber den Kopf abgehackt. Wer zum Gerben die Rinde schält eines Baumes, der kriegt Därm aus dem Bauch gezogen. Wenn er da einen Ast abhackt, kriegt er eine Hand abgehackt. Das war, nachdem wir wirklich einen enormen Holzmangel hatten. Man muss sich vorstellen, Holz war ja die Energieträger Nummer eins. In Lüttich begann sie ganz langsam mit dem ersten Kohleabbau, aber Holz war der Energieträger Nummer eins, und es gab ja kaum noch Holz. Es wurde ja von überall her Holz importiert. Wir haben in Köln ja die Importlisten. Es war so wenig Holz da, dass in einigen Städten es keine Särge mehr gab. Das heißt, man konnte sich für seinen Vater, der gestorben war, einen Sarg nur ausleihen. Dann wurde im Grab die Leiche rausgenommen und der Sarg dem nächsten Toten wieder zur Verfügung gestellt. Und deswegen wurden diese Wälder so enorm geschützt. Wir haben ja dann auch schon Vorschriften wie in Dortmund, dass man nicht nur Tannen in seinen Garten pflanzen darf, weil die einfach nicht so viel hergeben für die Umwelt. Also da passierte sehr viel, auch auf dem Gebiet.
Herr Wemhoff, kann man soweit sagen, dass man also auch um 1200 rum schon sowas wie Nachhaltigkeit entdeckt hat? Kann man das so nennen?
Ja, absolut. Man wusste natürlich davor extrem, wie abhängig man von sauberen Ressourcen ist. Also das geht einmal darum, wirklich Holz in genügender Menge zur Verfügung zu haben. Zum Zweiten aber auch sauberes Wasser. Also Wasser nicht zu verschmutzen ist extrem wichtig, wenn es in der Stadt noch gebraucht wird. Und natürlich auch Trinkwasserquellen reinzuhalten. Wir stellen dieses wunderbare Projekt in Freiburg vor, die Bächle, also praktisch Wasser in jeder Straße, was da fließt, wofür man die Stadt um Meter zum Teil aufgefüllt hat. Und das, was vorher Erdgeschoss war, war hinterher Keller. Eine wahnsinnige Investition. Da zeigt sich, wie wichtig es war, sowas zu machen. Und auch darauf zu achten, dass die verschmutzenden Gewerbe eher am anderen Ende der Stadt lagen und das Wasser vorher entnommen worden.
Also das heißt, auch die Wasserversorgung oder die Philosophie der Wasserversorgung ändert sich um das Jahr 1200. Sie schreiben, bei den Römern war das noch ganz anders. Man setzte jetzt auch auf Autarkie.
Aber die Römer haben natürlich ein perfektes Versorgungssystem und die haben einfach eine riesige Infrastruktur durch das Mächtige Reich. Das ist bei Städten schwieriger. Die müssen im Prinzip im Nahbereich ihre Wasserversorgung hinbekommen. Und
das ist sehr komplex, weil aufs Wasser greifen alle möglichen zu, aufs Wasser greifen die Mühlen zu. Wenn ich eine Mühle baue, kann ich das nicht mehr schiffbar machen. Sehe ich wunderbar hier in Berlin mit dem Mühlendamper. War Schluss mit der Schiffbarkeit der Spree. Gleichzeitig muss das Wasser für die Fischteiche reichen, die Klöster greifen drauf zurück und so. Also das sind sehr komplexe Rechte und um die wird richtig gerungen. Und da sieht man, wie wichtig sozusagen auch die Rechtssicherung da wieder ist.
Wir hören eine nächste Frage.
Was wissen wir über jene Gruppe von Frauen, die im Kölner Textilbereich eigene Zünfte organisieren konnte?
Bitte schön.
Ja, ein wenig haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, über die Rechte der Frauen. Sie haben tatsächlich eigene Zünfte, waren selber Zunftmeister, sie konnten mit dem Rat sitzen. Wie ich vorhin schon sagte, die hatten mehr Rechte als unsere Mütter und unsere Großmütter. Was sich dann tatsächlich ja auch durch kirchliche Bestimmungen, dann, von wegen sich mir um die Familie kümmern, dann auch änderte. Aber festzuhalten ist, unsere Mütter und Großmütter hatten lange, bis tief in die 60er Jahre hinein, nicht diese Rechte, wie zum Beispiel die Zünfte, die Frauenzünfte der Textilhändlerinnen in Köln.
Ja, es ist so ein Hin und Her, nicht? Also es gibt diese Entwicklung, es gibt aber andererseits auch die Einbindung dann der Tätigkeit der Frauen in ein größeres Gesamtbild. Also schreiben wir in dem Buch diese Tätigkeit von Gerhard Unmaatze. Also Unmaatze heißt auch unmäßig. Das war ein wichtiger Geldgeber des Bischofs, ein unglaublich reicher Mann. Und der perfektionierte wahrscheinlich, und wir wissen aus anderen erzählenden Quellen auch, dass das in dieser Zeit passiert, praktisch das System des Verlegers, was wir heute nur noch im Buchhandel kennen. Aber im Prinzip geht es um das Vorlegen von Sachen. Also da wurden Frauen die Frauenarbeit genutzt, um Textilien zu verfeinern, Kölner Borte zu sticken. Also praktisch das Textil bleibt in der Hand des Verlegers, er legt es den Frauen vor, die verändern das mit ihrer Arbeit und dann nimmt er das wieder in die Hand, sodass er hinterher am Gewinn am meisten profitiert und die Frauen praktisch für ihre Arbeit dann bezahlt werden und nicht mehr das komplette Produkt hinterher weiterverkaufen können.
Aber zu den Rechten der Frauen kann man vielleicht auch noch was sagen, dass auch die Dirnen und Huren zum Teil besser geschützt waren als bei uns, bis wir unser Prostitutionsgesetz ja erst vor wenigen Jahren in Deutschland hatten. Es gab die sogenannten Frauenhäuser. Frauenhäuser waren die Bordelle, also genau das Umgekehrte. Heute sind Frauenhäuser, wo man als Frau Schutz sucht. Damals waren es Bordelle, die den Städten oder auch den Bischöfen gehörten und die warfen sehr viel Geld ab. Wir haben also vom Bischof von Mainz seine Einnahmeliste und da stehen also etliche Frauenhäuser, sprich Bordelle drauf, von dem, wo er sehr viel Gewinn damit machte. Aber die Frauen dort waren geschützt, sie wurden, wenn sie krank waren, versorgt, sie gesundheitlich versorgt. Sie waren wirklich, in Wien hatte man den wunderbaren Ausdruck, Hübschlerinnen dafür. Es gab dann natürlich auch die sogenannten Winkeldirnen, die also freiberuflich waren, wo sich auch oft Mägde dann noch ein Zugeld verdienten. Aber in den Frauenhäusern waren die Prostituierten wirklich so geschützt wie bei uns erst mit dem Prostitutionsgesetz.
Wir hören eine nächste Frage.
Die Entwicklung von Städten, wie sie damals schon möglich war, setzt ja auch eine gewisse Bildung der Bevölkerung voraus, damit die überhaupt möglich war. Inwieweit hat man da die einfachen Leute mit einbezogen und deren Kinder, zum Beispiel durch die Errichtung von Schulmöglichkeiten, um auch die einfachsten Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen?
Also das kommt in der Zeit wirklich ziemlich langsam mit den Schulen. Was entsteht, sind die Lateinschulen um die Zeit. Also an den Pfarrgemeinden vorhandene Schulen, die noch sehr unselbstständig organisiert waren. Es ging darum, möglichst viel auswendig zu lernen, um lateinische Sprüche und so zu beherrschen. Das ist die Ausbildung, die jetzt auf einmal nicht mehr nur Kleriker gebrauchen, sondern auch Kaufleute, um international tätig zu sein. Also da ist Latein die Lingua Franca. Und insofern ist das ein extremer Sprung, dass diese Lateinschulen eingerichtet werden. Ansonsten ist Lesen und Schreiben nicht schulisch gestützt in der Zeit. Es sei denn, man ist in der Klosterschule.
Helmut Bill hat uns geschrieben. Er fragt und er bezieht sich nochmal auf unser Gespräch über die Gebäude, über die Kathedralen. Mhm. Wie konnten die Menschen damals nur solche genialen Gebäude bauen, die es heute noch gibt, obwohl es zu dieser Zeit ja noch gar keine schweren Baumaschinen gab? Also wie das konkret funktioniert hat, diese Frage, die stellen hier einige Leute, die uns geschrieben haben.
Ja, man muss sagen, die Mechanik ist eine ganz wichtige Kunst in der Zeit. Und es gibt natürlich die Möglichkeiten, mit Kränen, mit Lasten, mit Übertragungen, eigentlich ganz einfach über Rollen, auch große Lasten zu bewegen, wie man das schon in allen Epochen gemacht hat. Also insofern funktioniert das. Und letztlich sind Kathedralen ja auch jetzt keine Pyramiden mit so wahnsinnig schweren Steinen, sondern es ist eher... Der einzelne Stein ist beherrschbar, egal ob nun bei Backstein, gar keine Frage. Bei Werkstein sind sie auch nicht so wahnsinnig groß. Also man kriegt sie mit Kränen hoch. Mhm. Wie das ausgesehen hat, kann man sich noch gut vorstellen am Kran, der so ewig auf dem Kölner Domturm stand, der ja nicht fertiggestellt wurde bis ins 19. Jahrhundert. Und es kommt mehr auf wirklich das perfekte Beherrschen des Konstruktionsprinzips an. Also, dass den Bau auch von Lehrgerüsten auf die Steine aufgelegt werden konnten, die Technik vom Gewölbebau, das sind die eigentlichen Mittel, die wichtig sind, die Lastabführung über Strebebögen dann.
Es kommt ja auch darauf an, wo kommen die Baustoffe her? Also mussten die nicht auch teilweise von sehr weit weg her transportiert werden, weil sie im Nahbereich in dieser Form nicht vorhanden waren?
Ja, das kommt drauf an. Also in bestimmten Bereichen hilft man sich, indem man mit Backstein baut. Ne? Also wenn ich jetzt mir Lübeck angucke, der Backstein setzt sich ziemlich schnell durch. Da sind keine Steine in der Nähe. Da holt man sich sonst die Steine aus Gotland. Das ist eindeutig zu weit weg. Während man in Köln dann auf die Eifel zurückgreift und unglaubliche Mengen an Transporten durchführt, um überhaupt die Stadtmauer dann bauen zu können.
Das erklärt auch, warum wir im Norden Deutschlands sehr viele Häuser mit diesen roten Steinen dann sehen. Ne? Also genau, einfach, weil das so entstanden ist. Ja.
Eben ist verfügbar, genau.
Wir hören eine nächste Frage.
Jeder kennt ja die Hausnummer 4711 als Parfum. Vorhin war von den stinkenden Städten die Rede. War die Entwicklung zum Beispiel dieses Parfums eine Gegenmaßnahme?
Das glaube ich eher nicht, Matthias.
Nee, glaube ich auch nicht, nee, Gisela.
Aber eine hübsche Idee.
Wir kennen ja das Problem, dass man auch in der Barockzeit das so hat, dass also praktisch dieses Pudern und diese Perücken und so, das sind nochmal andere Epochen, die dazukommen und dass das Wasser irgendwie aufgrund von Verunreinigungen so auch überhaupt nicht geschätzt wurde und das führt dann natürlich zu ziemlichen Entwicklungen. Das muss man jetzt nicht aufs Mittelalter zurückführen.
Die Leute sind sehr daran interessiert, wie das denn konkret aussah, das Leben in den Städten, und Sie haben ja auch ein ganzes Kapitel im Buch über die Erfindung. Vielleicht können Sie mal zwei, drei beeindruckende Erfindungen, die aus dieser Zeit stammen, uns vielleicht noch nennen und uns illustrieren.
Ja, also vorhin sprach ich ja schon über das Uhrwerk, was das hier sicher. Der Tag war plötzlich getaktet. Vorher hatte man die Sanduhr, man hatte die Sonnenuhr. Erfunden ist das Uhrwerk von Mönchen in England, die astronomische Untersuchungen machten. Und da musste es ganz präzise sein. Und in England mit der Sonnenuhr ist ja auch nicht so ganz oft mit der Sonne. Und auf jeden Fall, und Sanduhr war auch nicht so präzise. Und die haben tatsächlich das Uhrwerk erfunden, diesen Pendel, der also die Zeit in genaue Takte einteilt. Und seitdem ist ja, denken Sie an den Film Charlie Chaplin, Moderne Zeiten, seitdem ist ja unsere Welt getaktet ganz genau. Und wir hatten gleichzeitig aber auch solche Dinge, von denen man nicht weiß, haben die Chinesen sie früher schon einmal erfunden, aber auf jeden Fall kann man sagen, sie sind denn bei uns neu erfunden worden. Das sogenannte Schwarzpulver, was angeblich von einem Herrn Schwarz erfunden ist, den es aber nie gab. Dann hatten wir, obwohl in Freiburg noch sein Denkmal steht, wir haben die Schubkarre zum Beispiel, die wir heute auf jeder Baustelle sehen, ist um 1200 erfunden worden. Wir haben den Kompass, wir haben gerade auch für die Hanse sehr wichtig neue Takeleien für die Segelschiffe. Und wir haben eben die arabischen Ziffern. Die Kaufleute hatten in der arabisch-indischen Welt kennengelernt, die bei ihren Geschäften, wie dort gerechnet wurde, dividieren und multiplizieren sie mal mit römischen Zahlen.
Und die Brille, erfahre ich bei Ihnen, die ist möglicherweise auch dort erfunden worden.
Die Brille auf der Nase, ja. Die Brille aus der Nase, die stammt aus der Zeit.
Und man lernt auch, warum sie so heißt. Also oder man wird nochmal daran erinnert.
Sie war aus gewissen Steinen gemacht, die den Oberbegriff Brill haben. Und daher kommt unser Begriff Brille.
Herr Wemhoff, Sie wollten auch was zur Brille sagen?
Ja, nicht zur Brille. Das ist ja gerade schon von Gisela so schön erklärt worden. Ich wollte nochmal sagen, so von diesen Innovationen, also dass wir nicht nur auf das Einzelne gucken, sondern die wirkliche Innovation ist damals Stadtplanung, Stadtvermessung, Stadtanlage. Also da sind Leute, und das können wir natürlich hier im Osten Deutschlands fast am besten fassen, weil da vorher gar keine Städte waren, die werden als Lokatoren beauftragt, eine Stadt zu entwerfen, zu bauen und zu parzellieren. Also da wird alles wird vermessen, der Verlauf der Mauer wird angelegt, die Straßen, die Parzellen, das Ganze in einem Rutsch. Und das ist wirklich eine echte Innovation, die da passiert. Die führt auch dazu, dass ältere Städte nochmal überformt werden. Ich glaube, das ist der wesentliche Erkenntnisgewinn, den wir Archäologen auch in den letzten Jahren gemacht haben, dass wir uns vorstellen können, okay, wie sieht so eine Stadt aus? Zum Beispiel auch eine Innovation der Zeit ist der Marktplatz. Wenn ich vorher schaue, sind das Straßenmärkte. Dort, wo die Handelsstraßen hergingen, fing man an, seine Stände aufzutragen, aufzustellen und dort auch Handel zu treiben. So ein Nachklapp davon ist in Münster zum Beispiel noch der Prinzipalmarkt, praktisch um die ältere Domburg herum, einfach die Straßen und da sind die. Und die neue Form, das sind die rechteckigen Märkte, wo die vielen, vielen verschiedenen Händler, die ihre Waren anbieten, in bestimmten Bereichen zusammen tätig sind auf diesen großen Plätzen.
Hat man das in früheren Jahrzehnten der Geschichtsschreibung möglicherweise überschätzt, den Faktor Zufall, also die Stadt aus wilder Wurzel, und hat dieses Planerische ein bisschen zu wenig gesehen?
Ja, das würde ich so sagen. Also wir reden zwar schon lange in der Forschung von Planstädten, aber wie enorm diese Umplanung ist, um eine ältere Stadt zum Beispiel wirklich zu einer angemessenen Bürgerstadt zu machen, das haben wir uns lange Zeit überhaupt nicht vorstellen können. Da haben wir immer gedacht, das geht aus wilder Wurzel. Aber zum Beispiel in Paderborn, man verändert die Stadt total. Man baut selbst in Steinbrüchen auf einmal neue Häuser. Man reißt alte Strukturen ab, man parzelliert neu. Und da sieht man, man musste echt etwas schaffen in der Zeit, was den Ansprüchen der Kaufleute auch entspricht. Also es geht um Angebot und Nachfrage. Mhm. Und es sind so viele Städte da, dass man den Neusiedlern echt etwas bieten muss. Die müssen Steuerfreiheit kriegen, die müssen nette Häuser haben, die müssen eine angenehme Kirche kriegen. Also all das Gesamtpaket muss stimmen, damit jemand sagt, okay, ich komme in deine
Stadt. Hierher. Das ist dann möglicherweise das, was wir heute Stadtmarketing auch nennen, dass die Stadt für sich Werbung machen musste.
Absolut, absolut. Ja, die musste sagen, okay, hier bei uns ist es am besten versuch es nirgendwo anders und wir werden auch dafür sorgen, dass hier der Handel am besten floriert.
Und dazu brauchte man eben auch Gesetze in der Stadt, dass man sicher war, dass man auf dem Markt nicht betrogen wurde. An der Kirche waren dann oft die Maße angebracht. Man konnte sofort vergleichen, ob sein Brot wirklich die genau richtige Länge hätte und man nicht übervorteilt wurde. Dafür war ja auch diese innerstädtische Gesetzgebung ja auch ganz wichtig. Aber ich wollte noch hinzufügen, Matthias, das ist ja schön mit den neuen Städten, aber im Grunde begann ja damals, es war ja kein Wildwuchs, damals begann ja auch schon die Bürokratie. Sie hatten einen halben Erker zu viel gebaut, der musste sofort abgerissen werden oder einen halben Meter zu weit in die Straßenflucht hinein. Wie viele Fenster, es wurde regelmäßig kontrolliert, auch nach innen wurde gegangen, in die Häuser hinein, ob alles in Ordnung war, wer sein Haus nicht in Ordnung hielt, er war auch ansonsten der Liederlichkeit verdächtig.
Ja, und das war natürlich extrem wichtig, aufgrund der Brandvorschriften in so einer Stadt war der Stadtbrand das schlimmste Ereignis, was kommen konnte. Und deswegen achtete man darauf, dass die Brandschutzwände wirklich in Schuss gewesen sind, dass keiner über die Abstände baut, um genau diese Feuergefahr einzusetzen.
Also es sind Regelungen entstanden, die das Zusammenleben einfacher gemacht haben, sag ich mal. Und es ist der Sachsenspiegel entstanden, über den Sie auch im Buch schreiben. Eine Sammlung von Gesetzen, wenn man so will. Was war das Neue, das Revolutionäre, das diesen Sachsenspiegel auch zum Vorbild für andere Gesetzestexte gemacht hat?
Wir haben ja die Städterechte wie das libysche Recht, wir haben das Magdeburger Recht, die ganz stark auch auf das Sachsenrecht, was so um 1225 herum im Burg Falkenstein, das wissen wir ziemlich genau, zusammengeschrieben worden ist. Und zwar das Recht der Stämme, die alle unterschiedlich waren. Stellen Sie sich vor, Sie lebten also nun in einem Stamm unter einem Herrscher, wollten heiraten in ein anderes Gebiet unter einem anderen Herrscher. Überall gab es unterschiedliche Rechte. Die Rechte wurden nur durch Hörensagen mündlich festgelegt. Und nun kam plötzlich einer, und das war das Entscheidende, auf Deutsch. Der hat auf Deutsch ein Gesetzbuch vorgelegt, wo er in mehreren Büchern und später wurden sie 100 Jahre später auch illustriert, sodass auch jeder Richter des Lesens unkundig war. Das sind ja auch die meisten Richter immer noch. Genau erkennen konnte, was passierte. Es gibt also einige Gesetze, die damals entstanden sind, schon zum Deichbau übrigens auch, dass man gegen die steigendes der Nordsee zum Beispiel durch den Schmelzen der Gletscher. Es gibt zum Beispiel auch einige Gesetze, die heute noch Kinder auf ihrem Kindergeburtstag der ältere Teil, der jüngere darf nehmen oder bei Parkplätzen, wer zuerst kommt, mal zuerst, also wer zuerst kommt, darf auch zuerst in die Parklücke fahren. Das sind Gesetze, die um 1225 entstanden und aufgeschrieben worden sind und nochmal auf Deutsch. Das war eben auch das Ungeheuerliche.
War das schon ein erster Schritt Richtung Menschenwürde und Gleichheit und Rechtsprechung, wie wir es heute kennen, Herr Wemhoff?
Ja, absolut. Also das mittelalterliche, die mittelalterliche Rechtsprechung ist tatsächlich sehr verlässlich und das Gericht ist damals schon fast zweistufig. Es gibt diese großen Stadtrechtsverbünde, meinetwegen das Magdeburger Recht, das Soester Recht. Zum Magdeburger Recht gehörte zum Beispiel Kiew. Und wenn da etwas war, was einem nicht gefiel als Kaufmann, dann konnte er an den in Magdeburg appellieren, sozusagen als obere Instanz. Also man versuchte wirklich Räume zu schaffen, die allen eine Sicherheit boten. Und insofern hat die persönliche Freiheit und die Rechtssicherheit ganz viel mit dem zu tun, was wir heute als ganz wichtige zentrale Güter ansehen.
Wir haben 4 Minuten, vielleicht fragen wir uns jetzt noch, was können wir eigentlich für die Gegenwart lernen? Wir haben gelernt, dass Systemstadt eine bestimmte Vorstellung von Urbanität, die sich um 1200 durchgesetzt hat, brachte Stabilität, brachte Resilienz mit sich. Eine Stadt war in Krisenzeiten standhafter als ein Dorf, das war nun auch der strategische Grund. Können wir irgendwas auch für die Gegenwart uns ableiten aus den zahlreichen Problemen, die wir ja haben mit Städten in der Gegenwart?
Auf jeden Fall das Zusammenhalten. Das Zusammenhalten gegen Probleme von außen und auch von innen. Ich brachte für dieses Beispiel mit dem Bau der gotischen Kathedrale, wo man den Mut hatte, etwas anzufassen, wo man wusste, man wird das Ende nicht mehr erleben. Dieser Mut, aber auch dieser Zusammenhalt, dieser Begeisterung, etwas Neues in die Wege zu leiten, das finde ich faszinierend.
Ja. Herr Wemhoff, was können wir lernen für die Gegenwart? Ja,
das sehe ich genauso. Die Bürger sind also gerade nicht individualisiert. Sie leben zwar oft sehr individuell, aber sie sind eingebunden in eine ganze Menge von Beziehungen. Sie sind also Mitglied der Bürgerschaft, vielleicht in einem Viertel. Sie sind Mitglied der Pfarrgemeinde. Sie sind vielleicht noch in einer geistlichen Bruderschaft. Sie sind in Gilden oder Zünften berufsständig organisiert. Und insofern ist das ein ganz, ganz dichtes Netz, was die gesamte Stadtgesellschaft miteinander verbindet und was sich dann auch zeigt in den großen gemeinsamen Festen, die natürlich das Mittelalter und die Städte auch prägen. Es gibt viel mehr Feiertage, als wir uns das heute vorstellen, viel mehr öffentliche Ereignisse und bei dem warmen Wetter hat man vielleicht die Städte ähnlich genossen, wie wir uns das heute in Italien vorstellen. Und das ist wichtig. Und wir haben dem Buch vorangestellt, ein Zitat aus dem Herforder Rechtsbuch. Da heißt es: Oh, meine lieben Bürger, seid einträchtig, denn die Eintracht der Bürger ist die größte Stärke der Städte.
Also das auch aktuell. Das Zusammenhalten.
Ich würde sagen, das ist sehr aktuell, wenn wir nicht nur Städte, sondern vielleicht mal auf Europa gehen.
Ja, inwiefern, sagen Sie, ja.
Ja, die Einheit, wenn man zusammensteht, das ist so wichtig.
Ich staune, wenn Sie über das Zusammenleben reden, aber auch über die Liberalität, die es damals in den Städten gab, ein bisschen kurios. Die Einrichtung des Badehauses, die Sie sehr plastisch beschreiben, da wundert man sich auch, dass es sowas im Mittelalter schon gab. Oder man wundert sich vielleicht nicht.
Ich hätte es noch sehr viel plastischer beschreiben können.
Beschreiben Sie es noch kurz, eine Minute haben wir noch. Was ist in diesen Badehäusern, was waren das für Institutionen?
Männlein und Weiblein, samstags ging man dahin, damit man sonntags zum Messe schön sauber war und der Diener lief morgens durch die Straßen, nun wusste man mit seiner Glocke, das ist jetzt geöffnet. Man lief also dahin, legte seine Kleider dann ab und ging dann nackt, nur mit der Kopfbedeckung in eine Wanne, Männer und Frauen gleichzeitig. Man wurde gegessen und getrunken, getanzt, es wurde Musik gemacht, es gab Separés, man konnte sich zurückziehen, man musste nur sagen, was man denn nun so wollte. Von oben gab es Galerien, wo man dann zugucken konnte und das reicht, glaube ich, schon.
Herr Wemhoff, wollen Sie was hinzufügen?
Insgesamt, ich glaube, das Badehaus zeigt das sehr schön. Es war deftiger und derber, aber es wurde dann auch vieles schnell wieder eingeschränkt.
Und diese Einschränkung kam dann um 1400 rum, dann kamen wirklich auch die dunklen Kapitel des Mittelalters wieder viel stärker zum Tragen, an die wir heute auch denken.
Ja, durch die Pest zum Beispiel.
Ja.
Ne? Und die Eiszeit, die kleine Eiszeit kam dann und die über hunderte von Jahren dann ging und Hungersnöte und Kannibalismus, die uns berichtet wird. Und man nahm also sehr gerne dann auch die Aufgehängten vom Galgen, wenn man Hunger hatte. Und das ist eigentlich das, was, oder auch die Hexenverfolgung. Die Hexenverfolgungen waren ja nicht im Mittelalter, sondern in der Neuzeit. Die begannen also so um 1500.
Gisela Greichen und Matthias Wemhoff, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke Ihnen, schöne Grüße nach Hamburg und Berlin.
Wiedersehen.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp, passend zum heutigen Thema. Alles Geschichte. History von Radio Wissen. Da geht's immer ganz grundsätzlich um Zusammenhänge zwischen gestern und heute. Und ganz aktuell gibt's in dem Geschichtspodcast auch sogenannte Stadtgeschichten zu hören. Zum Beispiel eine über Robert Moses. Er wurde verehrt und gefürchtet. Den Stadtplaner nennt man bis heute den Masterbuilder New Yorks. Er galt als ebenso arrogant wie brillant, als visionär und rücksichtslos. 44 Jahre lang konnte er die Metropole mit gewaltigen und umstrittenen Bauprojekten wie kein anderer im Alleingang formen. Hören Sie mal rein. Alles Geschichte, History von Radio Wissen in der ARD Audiothek.